Ja, jetzt kommt also sozusagen der Knollenprediger. Ja, ich finde die Kartoffel, wenn man das so bedenkt, das ist schon was Besonderes, ja? All das Nahrungsmittel, was wir da haben. Ich habe das vorhin schon erzählt, wenn die Leute, die damals, als sie das überhaupt noch nicht kannten und die erste Kartoffel in die Hand bekamen, die wussten gar nicht richtig, Kartoffelpflanze, was sie damit machen sollten. Manche hatten es als Blume ausgestellt. Manche dachten, oh, da wächst ja was dran. Das waren dann diese Früchte. Herzhaft haben sie da reingebissen. Ich meine, Geschmack ist unterschiedlich. Manche beißen auch in eine Zitrone. Aber das war es wohl alles nicht. Und dann irgendwann entdeckte man tatsächlich, ihr habt das schon so beschrieben, hier entdeckte man, dass es das Eigentliche der Kartoffel ja im Boden ist. Und dass es erst richtig zur Geltung kommt, wenn alles andere abgestorben ist. Eine Frucht, die erst reif wird, wenn das ganze Kraut abgestorben ist. Also ich könnte mir vorstellen, Gott hat da so ein bisschen lächelnd darauf geguckt, wie die Menschen das so langsam hier in Europa entdeckten, was das ist, und hat's geschmunzelt. Der wusste ja im Voraus schon, was damit passiert. In der Bibel finde ich zwei Bibelverse im Zusammenhang der Schöpfung, die beschreiben davon so ähnlich etwas. 1. Mose 1, da steht in Vers 11 und Vers 12, Gott sprach, die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. Und so geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihrem Samen und alle Arten von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah das alles an, es war gut. Und tja, bei den Pflanzen jeder Art, da waren auch welche, die Blüten im Kraut hatten, aber dort nicht wie die anderen ihre eigentliche Frucht ansetzten, sondern in der Erde. Ich dachte mir, das ist ganz schön raffiniert von Gott gewesen, das so zu machen, so zu planen. Aber damit noch nicht genug. Gott hatte sich das offensichtlich überlegt, dass er nicht nur so eine Standardware machen wollte, sondern er Varianten dazu einplant. Ganz viele Sorten mit ganz unterschiedlichem Geschmack, allein an Kartoffeln. Schätzt mal, wie viele Kartoffelsorten gibt es? Lennart, du bist hier angehender Großbauer. Sag mal, was schätzt du, wie viele Kartoffelsorten wird es geben in der Welt? 200. Das ist eine Menge. 200 ist eine Menge. Hast du schon mal 200 verschiedene Kartoffelsorten gesehen? Ich auch noch nicht. Aber ihr dürft doch mal raten. Was meint ihr? Wer andere? Was meint ihr? Wie viele Kartoffelsorten gibt es? 190. 130. Höher gehen. 3000. Die Zahl ist schon mal gut. 3000 habe ich auch gelesen. 3000 verschiedene Kartoffelsorten gibt es. Können wir uns das vorstellen? Also das ist, wenn jeder jetzt hier vorne herkommen würde und würde eine Kartoffelsorte kriegen, eine Kartoffel. Wir müssten 12-mal alle hier vorbeikommen und jeder kriegt eben eine andere Sorte. Manche sind ganz rot innen drin, manche schmecken ganz süß, manche wieder anders. In Peru, dem Herkunftsland der Kartoffeln, da gibt es tatsächlich diese 3000 Sorten. Und ich dachte, so ist eben Gott. Der ist ganz schön raffiniert. Ganz schön raffiniert, der lässt sich was einfallen und das nicht, also auf dem Bild sind mal so ein paar Sorten drauf. Seht ihr, die sehen auch ganz unterschiedlich aus. Gott ist ganz schön raffiniert, der lässt sich was einfallen und er lässt sich was einfallen, nicht nur wenn es um Kartoffeln geht. Er ist auch ganz schön raffiniert und lässt sich was einfallen, wenn es um unser Leben geht. Klar, heute Erntedankgottesdienst. Da ist natürlich zunächst bewusst auch, und das ist richtig, den Blick darauf gerichtet, dass wir Nahrungsmittel haben. Gott hat das möglich gemacht. Wir wollen ihm dafür danken. Aber dieser Dankeskreis, er lässt sich doch auch erweitern, oder? Nicht nur für die Kartoffel danken, das wäre doch ein bisschen schmal. hier vorne, jetzt, wenn ich das Mikro nicht hier hätte, sondern eins da, würde ich jetzt dahin gehen und würde mir die Weintrauben holen. Ich habe vorhin schon geguckt. Die schmecken auch gut. Und ich würde noch viele andere Dinge finden, die auch gut schmecken. Da will ich auch dankbar für sein. Aber dieser Dankeskreis, er lässt sich nochmal erweitern, nicht nur auf Nahrungsmittel. Vielleicht ist es auch so, dass du in der zurückliegenden Zeit über etwas dankbar geworden bist, was entstehen durfte. Ähnlich wie die Kartoffel, die ist ja auch gewachsen mit der Zeit. Und dann hat sich Neues ist entstanden. Möglicherweise war das bei dir nicht ganz neu, aber du hast es einfach ganz neu entdeckt. Oder du hast so einen richtigen Zugang dazu gefunden. Vielleicht hat dich Gott selbst oder jemand anderes darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht hast du eine Begabung entdeckt, was du dachtest vorher, das könnte ich nie so richtig. Und dann auf einmal hat es zips gemacht. Ich weiß noch, als unser Jean-Philippe Klavier spielen lernte, das ging eine ganze Weile nicht, bis er aufhörte mit dem Klavierunterricht. Und dann fing er an zu spielen. Da auf einmal hat er die Begabung entdeckt und er konnte improvisieren. Einen richtigen Switch hat es gemacht. Vielleicht ist es bei dir auch so. Machst schon 3 Jahre deinen Klavierunterricht und dann kommt's. Oder du hast eine Fortbildung besucht im Beruf und hast auf einmal eine ganz neue Sparte entdeckt und sagt, jetzt weiß ich wieder, warum ich den Beruf mache. Oder Mathe fängt dir auf einmal an, Spaß zu machen. Das soll's geben. Das soll's geben, weil der Lehrer gewechselt hat und er schafft auf einmal einen Zugang und du sagst, das ist ja wunderbar. Gott lässt manchmal ganz was Neues entstehen. Und das macht echt Freude, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und was du vielleicht so entdeckt hast, aber ich weiß, dass Gott da ganz kreativ ist und das in unserem Leben nicht aufhört. Auch ich darf noch neue Dinge entdecken, die mir Spaß und Freude machen. Dinge, die mein Leben auch weiterbringen und mich dankbar machen. Jetzt gehen wir mal weiter. Nicht nur, dass Gott so ganz schön raffiniert ist, ich finde auch, er hat Menschen die Fähigkeit gegeben, ganz schön raffiniert mit Nahrungsmitteln umzugehen. Ja, da gibt es eben nicht nur die Kartoffeln im Wasser gekocht und basta. Heute zum Nachtisch hätte ich beinahe gesagt, nach dem Gottesdienst gibt es ja draußen ein ganzes Kartoffelbuffet. Viele von euch haben da schon was mitgebracht zu. Und in der Küche, habe ich gehört, soll noch was gemacht werden. Die bleibt nicht kalt. Pommes Fritz braucht man ja irgendwie. Also ganz vielfältig können wir als Menschen mit Nahrungsmitteln umgehen. Allein schon, wenn es um die Kartoffel geht. Nahrungsmittel verarbeiten. Wer aber meint, die Kartoffel würde es nur als Nahrungsmittel geben, auch wieder weit gefehlt. Gott war das so kreativ in seinem Denken offensichtlich, was er den Menschen gegeben hat an Fähigkeiten, die haben aus der Kartoffel noch mehr rausgeholt. Wisst ihr, dass fast ein Drittel der Kartoffel in Deutschland für die Stärkeproduktion gebraucht werden? Also mal ein Beispiel. Für Papier, um Papier herzustellen, braucht man Kartoffel. Habt ihr das gewusst? Tesafilm, Klebestoffe mit Kartoffeln, Medikamente mit Kartoffelzusätzen. Also wenn ich mir das vorstelle, das ist schon grandios. Wie vielfältig verzahnt das alles ist und wie die Schöpfung, die Gott uns gegeben hat, wie der Mensch das nutzen kann. So ganz unterschiedlich. Und mir ist es ein Anliegen, diese Vielfalt so mal uns versuchen, so ein bisschen die Augen dafür zu öffnen, weil ich glaube, das bereichert unser Leben. Der Psalmschreiber, wir haben den Psalm 104 im Eingang ja schon zusammen auch gesprochen. Der Psalmschreiber des Psalms 104, wir nennen das so im Vers 1, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Ja, wer die Schöpfung versucht, mit offenen Augen zu sehen, sage ich mal, also wahrzunehmen, was da eigentlich ist und wozu wir es gebrauchen können, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Vielfalt bereichert. Das trifft nicht nur auf die Kartoffel und Kartoffelprodukte zu. Das ist sozusagen so etwas wie so ein Grundprinzip der Schöpfung. Vielfalt bereichert. Bis in unsere zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen hinein. Davon können wir profitieren. Wie geht das? Ja, die einen können eher das, Kartoffel schälen, die anderen können eher die Pommes essen. Spaß, ne? Aber man kann sich ergänzen. Der eine kann das besser und die andere kann das besser. Und wenn man das zusammentut, stellt man fest, wenn wir uns gemeinsam das wahrnehmen, dann geht es tatsächlich leichter. Diese Entdeckung gilt nicht nur für Kinder. Diese Entdeckung gilt auch für Erwachsene. Diese Entdeckung gilt auch für uns als Gemeinde. Vielfalt bereichert. Das ist Gottes Grundgedanke. Und nun leben wir ja in diesen Monaten hier in Westeuropa in einem Raum mit einem enormen Zuzug von Flüchtlingen. Und das geht vielen an die Belastungsgrenzen, vielleicht auch darüber hinaus. Gewiss. Es wird auch nicht so sein, dass 100% der ankommenden Flüchtlinge mit lauteren Absichten nach Deutschland kommen. Spanne ich den Bogen mal ganz groß. Aber ich glaube, das sollte unsere Sicht nicht dominieren. Vielfalt bereichert. Könnte das auch etwas sein, was uns bereichert in unserem Leben? Und könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass wir Menschen sind, die andere Menschen dadurch bereichern können? Gerade als Christen, als Menschen also, die um Gottes gewollte Vielfalt in ihrem Leben wissen und in der Schöpfung wissen, könnte es nicht sein, dass es gut wäre, dass wir einladend auf andere zugehen, die im Moment von dieser Vielfalt ganz wenig haben? Und wir sagen, du, wir wollen mit dieser Vielfalt leben und wir laden dich ein, daran teilzunehmen. Vielfalt bereichert, das war der zweite Punkt. Und der erste Punkt, Gott ist kreativ. Und mein dritter Gedanke, kurzer Gedanke heute Morgen, wer weiß, von wem er beschenkt wurde, weiß auch, wem er danken kann. Wie heißt das nochmal im Psalm 104? Ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Also mit diesem Entschluss beginnt der Psalmschreiber diesen Psalm 104. Und er endet ihn mit den Worten, lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Dieser Entschluss, den der Psalmschreiber gefasst hat, das ist so etwas wie ein Bogen über das alles, was er beschreibt in Psalm 104. Und ihr könnt es zu Hause ja nochmal in Ruhe nachlesen. Sein Blick ist geweitet worden. Erstaunt über die Schöpfung, über die Kreativität Gottes. Und sein Entschluss ist es, Gott dafür zu loben. Damit will er sich beschäftigen. Das bestimmt sein Denken. Durch diesen Blickwinkel will er in diese Welt hineinschauen. Er will sehen, dass sein Leben dadurch geschärft wird. Er will den Blick zu Gott behalten. Ich glaube, wir können davon lernen. Nicht nur die Kinder. Den Blick zu behalten auf das, was Gott geschaffen hat. Und staunen darüber. Und dann nicht nur, wie wir das bei den Kindern gewohnt sind, Danke zu sagen, wenn sie was bekommen haben in der Erziehung. Wie sagt man dann? Danke. Ihr kennt das ja, ne? Aber ich will euch mal was sagen. Ihr kriegt das vielleicht immer noch gesagt, aber manche Erwachsenen haben es vergessen. Die nehmen sowas gerne an, das ganze Jahr über. und sind reich beschenkt worden, letztendlich ja von Gott beschenkt worden, aber das Dankesagen kommt zu kurz. Der Psalmschreiber, der will sich das Dankesagen in seine Denke mit hineinnehmen. Er will sich dadurch prägen lassen. Unsere Lebenseinstellung gerade hier in Westdeutschland ist ja, oder hier in Westeuropa ist ja geprägt, da wollen wir immer mehr haben wollen, fast nicht genug kriegen. Noch mal ein Beispiel. Heute Morgen kam ich von der Wohnung hier runter, da begegnete mir jemand, der fuhr in seinem Porsche. Neben seinem Porsche hat er einen schweren Mercedes und er hatte dann noch seinen schweren Audi. Mehr haben wollen, nicht genug kriegen. Dankbarkeit hat den Blick noch für etwas anderes. Dankbarkeit könnte sogar eine gewisse Gesundung in unserem Denken hervorrufen. Für das, was wirklich, auf das, was wirklich wichtig und gut ist. Und auch die einzelnen Dinge bewusst als solches wahrnehmen. Dankbarkeit gegenüber Gott. Davon redet der Psalm, aber wie kann das denn sein? Das muss doch mal ganz praktisch werden. Wie kann man Gott gegenüber dankbar, seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Habt ihr eine Vorstellung? Macht mal Vorschläge. Wir sind ja hier im generationsübergreifenden Gottesdienst. Also einfach mal reinrufen. Beten. Gute Idee. Ja? Wie kann man das noch machen? Singen. Jawohl, wie kann man das noch machen? Teilen. Super Idee. Drei, was gibt es noch für Möglichkeiten? Genießen. Geht das auch? Ja, tatsächlich. Genießen ist ein biblisches Prinzip, wenn man nicht beim Ego bleibt, sondern wenn man es genießt und dafür auch Gott Danke sagt. Ja, vier. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Fröhlich sein darüber. Nicht mit einem miesgrämigen Gesicht da rumzulaufen, wo man doch Nahrungsmittel und vielleicht andere Dinge genügend und in Hülle und Fülle hat. Ja. Zufrieden sein. Merkt ihr, wenn man so darüber nachdenkt, welchen Werte wir überhaupt haben in unserem Leben, in unserem Heute, zum Leben. Es gibt so vielfach Grund, Danke zu sagen und diesen Dank an Gott zu richten. Das ist eine Einladung. Und ich dachte mal, wie könnte es vielleicht noch sein? Es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, heute sind einige Kinder hier im Gottesdienst, dass ihr mit euren Eltern mal so einen Dankesbrief an Gott schreibt. Setzt euch doch mal gemeinsam hin heute und schreibt mal einen Brief, lieber Gott, ich danke dir für. Und dann unterhaltet euch mal mit den Eltern oder vielleicht mit Oma oder Opa oder Onkel oder Tante, ganz egal. Unterhaltet euch mal darüber, wofür ihr alles und wir alles dankbar sein können. Und das schreibt dann mal auf. Und Dankbarkeit, wird ihr merken, kann man nicht nur gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Dankbarkeit kann man auch untereinander zum Ausdruck bringen. Habt ihr das schon mal gemacht? Bestimmt, ne? Und wenn euch jemand Dankeschön sagt für irgendetwas, wie geht's euch dabei? Mir geht's in aller Regel gut dann. Ja, das tut mir gut, wenn jemand Dankeschön sagt. Und ich kann mir vorstellen, so wichtig wie das ist, untereinander Dankeschön zu sagen, und das tut uns gut, dass das, darf man sagen, Gott auch gut tut, wenn wir ihm Danke sagen. Probiert das mal aus. Ich glaube sogar noch einen Schritt weiter. Das tut dann nicht nur Gott gut oder dem anderen gut, das tut auch dir selbst gut, wenn du Danke sagst. Weil wenn du Danke sagst, du nochmal das auch wirklich wahrnimmst, das ist gar nicht selbstverständlich, dass ich das alles so habe, wie ich es eben habe. Ich nehme etwas ganz bewusst wahr. Und vielleicht ist dann, wie auch vorhin reingerufen wurde, der Schritt zum Teilen gar nicht mehr so weit. Menschen, die dankbar sind und es bewusst wahrnehmen, vor anderen und vor Gott, die können auch eher abgeben. Dem anderen mitteilen. Und er gibt mir nicht nur meinetwegen Lebensmittel weg, sondern man gibt auch den Dank weiter. Man teilt auch den Dank mit jemand anderem. Das ist so ungefähr, wenn man ein Stück Schokolade abbricht und man reicht einem Kind ein Stück der Schokolade und das andere behält man selbst. Und man isst gemeinsam die Schokolade. Es sind vier fröhliche Augen, die einem da entgegengucken. Zwei von dem Kind und zwei, die man selbst hat. Dankbarkeit teilen. Wisst ihr, ich wünsche uns mehr von dem ganz bewussten Wahrnehmen, was wir haben und ein dankbares Zurückgeben an Gott. Vergesst das mit dem Dankesbrief nicht. Schaut mal, ob ihr das umsetzen könnt.